Sie ist gerade mal 25 Jahre alt und zählt schon zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Eine junge Schauspielerin aus Speyer in der Pfalz, Janina Fautz. Schon mit 14 Jahren stand sie vor der Kamera im beeindruckenden Film Das Weiße Band. Sie war auch schon die angebliche Tochter von Tatortkommissar Frank Thiel im Münster-Tatort, hat noch in vielen, vielen anderen Rollen überzeugt. Und in wenigen Tagen kommt ein neuer Film mit ihr in der Hauptrolle ins ARD-Fernsehen. Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Ein Film über die Wendezeit vor gut 30 Jahren in Deutschland. Ich freue mich darüber, mit ihr am Telefon sprechen zu können. Hallo und willkommen, Janina Fautz.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, das war ja ein Dreh auf Raten, habe ich gelesen, Corona-bedingt. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ja, wir haben unsere Dreharbeiten im März begonnen und wussten dann natürlich schon über die Corona-Problematik. Uns war aber noch nicht klar, wie schnell sich die Situation verschärfen wird. Und wir haben unter Sicherheitsvorgaben eben angefangen zu drehen. Und dann wurde es halt immer deutlicher, dass wir das wahrscheinlich nicht zu Ende drehen können, weil die Situation einfach immer ernster wurde. Und das war so eine ganz komische Situation, weil wir auf der einen Seite einen wahnsinnigen Spaß an der Arbeit hatten und gerade so in der Geschichte drin waren und uns eigentlich es so gut ging am Set, aber dann die ganze Zeit so diese drohende Angst über uns geschwebt ist, dass wir jeden Moment abbrechen können. Und so ist es dann natürlich auch gekommen. Als dann der Lockdown kam, mussten wir natürlich abbrechen. Und dann war halt so diese Ungewissheit, können wir das überhaupt zu Ende drehen, was natürlich total schwierig ist, wenn man schon so viel Arbeit und so viel Herzblut da reingesteckt hat. Aber zum Glück durften wir dann weiter drehen, haben dann im August wieder die Dreharbeiten angefangen und konnten es dann natürlich unter nochmal deutlich verschärften Sicherheitsvorgaben Gott sei Dank zu Ende drehen.
Sie waren richtig kaserniert da wahrscheinlich, ne?
Ja, also wir hatten vor Drehbeginn eine Quarantäne zu Hause. Dann wurden wir sehr, sehr regelmäßig getestet, also wir Schauspieler, aber auch das gesamte Team. Und wir waren vor Ort auch nochmal in Quarantäne. Also wir haben alle in einem Haus gewohnt und wir durften untereinander Kontakt haben, aber eben sonst zu niemandem, der nicht Teil des Teams ist und der nicht regelmäßig getestet wird. Das hat halt auch bedeutet, dass wenn man jetzt mal ein paar Tage frei hatte, was bei mir jetzt nicht so häufig vorgekommen ist, aber bei Kollegen ja schon, dass die trotzdem nicht nach Hause fahren durften und auch keine Freunde sehen durften und ihre Familie nicht sehen durften. Also wir waren einfach da komplett unter uns. Ja, aber es war uns jedes Mittel recht. Hauptsache, wir konnten unsere Geschichte zu Ende erzählen.
Und es ist gut ausgegangen. Der Film ist jetzt kommende Woche zu sehen in der ARD. Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Wir alle kennen ja diese Bilder der Montagsdemonstrationen in Leipzig. Am Ende stand die Öffnung der Grenzen, der Fall der Mauer. Aber die wenigsten wissen, vorbereitet wurde das Ganze durch so eine starke Umweltbewegung in Leipzig und Umgebung. Welche Rolle übernehmen Sie denn dabei?
Unsere Geschichte beruht ja sehr stark auf wahren Begebenheiten und auch auf einer real existierenden Gruppe. Aber trotzdem erzählen wir eine fiktionale Geschichte von der Hauptfigur Franka, die ich spielen durfte. Das ist ein junges Mädchen, die eigentlich in einer scheinbar sehr systemtreuen Familie aufwächst und scheinbar mit dem ganzen Thema auch nicht viel zu tun hat in ihrem Freundeskreis. Aber es gibt eben eine Familientragödie, einen Schicksalsschlag, der über ihre Familie schwebt, der sie schon seit ganz vielen Jahren beschäftigt. Und der eben mit dem System auch zu tun hat und sie schon sehr lange sich mit der Frage beschäftigt, das können wir doch so nicht hinnehmen, das können wir doch nicht akzeptieren, aber ihr eben von allen Seiten immer suggeriert wird, uns bleibt gar nichts anderes übrig, du kannst sowieso nichts machen, du musst das akzeptieren. Und dann lernt sie eben durch eine Zufallsbegegnung ein Mitglied dieser Umweltgruppe kennen und plötzlich wird ihr so diese Welt aufgezeigt, dass es eben doch Möglichkeiten gibt, was zu tun und dass man doch seine Meinung sagen kann und dass man kämpfen kann. Und ja, da wird für sie so das, was so die ganze Zeit in ihr drin gelodert hat, kriegt plötzlich so eine freie Bahn. Und deswegen, ja, ändert sie sich da sehr radikal und schließt sich dieser Gruppe an und bringt damit natürlich sich und auch ihre Familie in große Schwierigkeiten. Aber weil für sie einfach in dem Moment so klar wird, es gibt keine andere Alternative mehr für sie. Sie muss da jetzt kämpfen, auch für ihre Familie und auch für sich. Ja, so wird sie Teil dieser Gruppe und kämpft an deren Seite.
Das klingt so, als ob Sie sich richtig identifizieren können, auch mit dieser Figur. Und das, obwohl Sie Jahrgang 95 sind, also mit der DDR und dem Mauerfall und der Zeit gar nichts persönlich zu tun haben. Aber es scheint, dass Sie sich da auch gut vorbereitet haben, offenbar, auf diese Rolle. Wie sind Sie da eingetaucht in diese Zeit?
Also ich habe natürlich recherchiert, das ist klar. Also ich war in Museen und habe Dokus geguckt und Bücher gelesen. Aber was für mich auf jeden Fall der wichtigste Teil der Vorbereitung war, dass ich zufällig jemanden kenne privat, Tim Eisenlohr, der war damals selber Teil einer solchen Umweltgruppe in Berlin von der Umweltbibliothek. Und mit ihm habe ich sehr, sehr viel gesprochen und er hat mir eben sehr viele persönliche Geschichten erzählt und hat mir so ein Gefühl dafür gegeben, was war das für eine Stimmung in diesen Gruppen und was war das für ein Gemeinschaftsgefühl, was waren so Ängste, die man hatte, warum hat man so viel riskiert und was hat man überhaupt den ganzen Tag gemacht. Und das war auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Arbeit und der Vorbereitung, weil es natürlich nur was anderes ist, ob man jetzt ein Buch liest oder ob man die persönliche Geschichte von jemandem so erzählt bekommt. Ja, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil meiner Vorbereitung.
Ja, gehen wir doch nochmal zurück in diese Zeit, wenn Sie doch auch so viel recherchiert haben. Also Ende der 80er Jahre, Leipzig, es gab Chemiefabriken, Kohle wurde abgebaut, das Wasser der Flüsse war verpestet. Dann gab es diese Umweltbewegung. Was haben Sie da gelernt, was haben Sie da mitgenommen aus dieser Zeit?
Ja, also das waren natürlich in erster Linie Umweltgruppen, die ja auch vor allen Dingen mit Umweltthemen auf die Straße gegangen sind und laut wurden. Aber da ging es natürlich noch um mehr. Ihnen war mit Sicherheit auch die Umwelt sehr wichtig, aber die Umwelt war trotzdem auch ein Stück weit ein Deckmantel, um eigentlich noch ganz andere Dinge zu fordern. Also es ist auch Teil unseres Films der Pleiße Gedenkumzug, der halt als reiner Umzug für diesen Fluss getarnt war. Aber natürlich ging es auch generell um eine Auflehnung gegen das politische System und um Werte wie Demokratie, um freie Meinungsäußerung, Versammlung, Sammlungsfreiheit, Pressefreiheit. Das wurde erst sehr spät wirklich so deutlich formuliert, weil das natürlich ein Riesenschritt war und auch ein großes Risiko. Aber letztendlich ging es von Anfang an auch darum. Und diese Gruppen haben ja sehr unter dem Deckmantel der Kirche gearbeitet. Also es gab ja Gemeinden, die diese Gruppen sehr unterstützt haben, obwohl, wenn man da so recherchiert, auch da gab es große Spannungen und Schwierigkeiten, weil nicht von jedem diese Unterstützung so ganz toleriert wurde, zumal eben natürlich auch von politischer Seite großer Druck auf die Kirche ausgeübt wurde. Aber letztendlich waren die Kirchen schon Rückzugsorte und Unterstützer der Umweltgruppen. Ja, mal hat das besser, mal schlechter funktioniert, aber da hatten sie quasi so ein Schlupfloch, wo sie einigermaßen gewähren gelassen wurden. Natürlich waren die trotzdem alle unter ständiger Beobachtung. Also das ist klar, aber zumindest konnten sie teils Schriften drucken und so weiter.
Bei dem Filmtitel Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, das geht ja auch auf ein Sachbuch zurück, dieser Filmtitel. Wo sehen Sie denn die Leichtigkeit der Revolution? Transportiert die sich auch im Film?
Das hoffe ich. Das hoffe ich sehr. Wie Sie ja schon richtig sagen, beruht unser Film auch auf dem Buch von Peter Wensierski, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Und in diesem Buch ist ja wirklich komplett die wahre Geschichte einer solchen Umweltgruppe eben aus Leipzig erzählt. Und wenn man dieses Buch liest, finde ich, vermittelt sich total dieses Gefühl von Leichtigkeit. Und natürlich war das alles auch wahnsinnig schwierig und natürlich haben diese Menschen auch schlimme Dinge erlebt und denen wurden auch schlimme Dinge angetan. Aber trotzdem, wenn man dieses Buch liest, was so extrem ankommt, ist so dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Gefühl von, wir sind eben nicht machtlos und es können eben wenige auch viel erreichen, auch wenn die Umstände wahnsinnig schwierig sind und man ganz wenig Mittel hat. Und ich finde, dass wenn man dieses Buch liest, total viel Hoffnung rüberkommt, also ein positives Lebensgefühl und auch so ein total schönes Gemeinschaftsgefühl. Ich meine, diese Leute, die haben ja auch gefeiert und haben ihr Leben genossen. Die haben ja nicht die ganze Zeit nur gelitten. So war das ja nicht. Und das ist eben das, was halt in dem Buch ganz klar rüberkommt, was auch sich sehr deckt mit dem, was mir Tim erzählt hat von der Umweltbibliothek. Mhm. Und genau dieses Gefühl wollten wir natürlich auch in unserem Film transportieren, dass ja nicht alles schlecht war.
Mhm. Wie sympathisch finden Sie denn persönlich Ihre Hauptfigur, die Franka?
Naja, ich glaube, man muss seine Figur immer lieben. Als ich damals da zum Casting eingeladen wurde und ich habe tatsächlich zuerst die Buchvorlage gehabt, bevor ich das Drehbuch hatte, aber als ich dann das Drehbuch gelesen habe, habe ich mich total in diese Figur verliebt und wollte die unfassbar gerne spielen und habe mich tierisch gefreut, dass ich diese Rolle bekommen habe. Also ich finde generell, ich meine, Franka ist ja eine fiktive Figur, aber die hat ja reale Vorbilder. Und ich finde es generell wahnsinnig beeindruckend, was sich diese Menschen damals getraut haben. Das ist für uns heute Gott sei Dank so unvorstellbar, weil wir einfach ganz frei unsere Meinungen äußern dürfen und demonstrieren dürfen und weil wir einfach in einer Demokratie leben. Aber diese Vorstellung, dass die Menschen für ihre Überzeugung einfach alles riskiert haben, ihren Beruf, ihre Familie, ihre Freunde, ihr ganz soziales Umfeld und ja letztendlich sogar ihre Freiheit, das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Da hat es die junge Generation, die sich heute für Umwelt einsetzt, leichter zwar, die Fridays for Future-Bewegung, aber sehen Sie da trotzdem Parallelen und sind Sie da auch irgendwie engagiert?
Also ich sehe auf jeden Fall Parallelen. Natürlich ist das jetzt was anderes, weil wir, wie gesagt, einfach in einer Demokratie leben. Ist natürlich ein Riesenunterschied zur DDR. Trotzdem hat natürlich auch eine Fridays for Future-Bewegung immer noch große Widerstände, gegen die sie ankämpft. Zum Beispiel, dass sie von vielen Seiten nicht ernst genommen werden, dass nicht wirklich sich was bewegt, dass nicht wirklich was passiert und dass ihnen auch mit Sicherheit von vielen Seiten immer wieder suggeriert wird, das macht überhaupt keinen Sinn, was ihr da macht. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt damit irgendwas bewegen? Und die Geschichte zeigt ja, dass das sehr wohl geht, also dass eben auch wenige was verändern können. Und ja, ich selber, also ich bin jetzt nicht irgendwie in der Organisation tätig oder so, aber ich war natürlich schon auf einigen Demos, auch in verschiedenen Städten, immer wenn ich irgendwo drehe und irgendwo eine Fridays for Future Demo war. Also ich war jetzt in Hamburg, ich war in Berlin, ich war in Köln, in Wien, bei uns natürlich in der Gegend. Also ich war schon auf einigen Demos, ja.
Die Schauspielerei, tja, das scheint so ein ganz früher Traum von Ihnen gewesen zu sein. Ich habe es schon erwähnt, mit 14 Jahren schon der Auftritt im Weißen Band in dem Film. Was war denn der Auslöser für Sie, diesen Weg einzuschlagen, Schauspielerin zu werden?
Also ich habe mit 8 angefangen, also wirklich schon sehr früh, und ich hatte da einfach eine wahnsinnige Spielfreude in mir drin und wollte das unbedingt gerne machen. Ich habe damals an einem Kinderschauspielkurs teilgenommen und hatte da einen Riesenspaß und bin dann über diesen Kurs zu meinem ersten Casting gekommen und irgendwann dann zu meinem ersten Dreh. Und ich hatte eben auch das Glück, gerade als Kind besonders viel in Kinderproduktionen mitspielen zu dürfen, die dann natürlich schon irgendwie so ein großer Abenteuerspielplatz sind. Also ich durfte Wilde Kerle drehen, wo wir irgendwie Kart fahren konnten und Fußball spielen und Parkour Running und wir durften sogar fliegen. Wir waren an Seilen angebunden an der Decke, und dann habe ich ein Weihnachtsmärchen gedreht mit Wichteln, und das waren alles so magische Welten, in die ich irgendwie eintauchen durfte, und ich durfte irgendwie alles sein und alles machen, auch Dinge, die man normalerweise mit 8 nicht machen darf und kann, und das hat mich natürlich total, ja, begeistert und fasziniert, und ich wollte damit nicht mehr aufhören. Ja, ich habe das jetzt irgendwie angehalten.
Sie sind aufgewachsen in einem kleinen Ort bei Speyer, knapp 2600 Einwohner, Hannhofen. Hat man in Ihrer Umgebung oder in Ihrer Familie Dialekt gesprochen? Mussten Sie sich das abtrainieren oder ging das einfach so?
Leider nicht. Also ich würde total gerne Dialekt sprechen können. Also gut, für meinen Beruf wäre es nötig, dass ich beides kann, auch Hochdeutsch. Aber ich habe leider das von zu Hause nicht so mitbekommen. Also natürlich kriegt man schon so ein bisschen einen Einschlag vielleicht über die Schule und über Freunde. Aber meine Eltern haben leider zu Hause nie Dialekt gesprochen, was ich wirklich bedauere. Ich finde es schade. Ich würde den Dialekt gerne beherrschen. Ich tue es leider nicht.
Für die Schauspielkarriere war es wahrscheinlich ganz gut.
Ja, es wäre, glaube ich, interessant gewesen, wirklich beides zu können. Dann kann man das ja auch mal bewusst benutzen. Man muss halt auch nur in der Lage sein, es auch wieder auszuschalten.
Gut, aber Sie verstehen alles, wenn in Speyer irgendwas gerettet wird, ja?
Ja,
alles
das
klar.
Schon.
Gut, aber Sie wollen sich noch weiter ausbilden. Sie nehmen in Stuttgart Schauspielunterricht an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Warum das denn eigentlich, wo Sie doch so erfolgreich sind schon?
Ich habe letztes Jahr im Oktober da mein Studium begonnen. Ja, der Grund ist einfach, ich habe ja, wie gesagt, schon als Kind angefangen, habe das immer neben der Schule her gemacht und habe dann 2014 mein Abitur gemacht und habe das erstmal sehr genossen, einfach ganz frei arbeiten zu können und auf nichts Rücksicht nehmen zu müssen wie eine Schule oder ähnliches, und habe einfach sehr viel, Gott sei Dank, drehen können und tolle Projekte machen können. Aber mich hat halt diese Frage nach der Ausbildung irgendwie nie ganz losgelassen, weil ich weiß, ich möchte diesen Beruf mein Leben lang machen. Da ist einfach eine Ausbildung, ja, eine wichtige, gute Grundlage. Außerdem wollte ich mich natürlich auch weiterentwickeln und verbessern und noch mehr lernen, und das kann man ja sowieso immer machen. Und was eben auch noch dazu kommt, ich habe bis jetzt noch nie Theater gespielt, und das ist ja auch ein großer Teil des Berufs, und ich wollte mir einfach diese Möglichkeit nicht zubauen, weil das ist sehr, sehr schwierig, ans Theater zu kommen ohne Ausbildung, weil man die auch einfach dafür braucht. Und ich dachte, naja, das wäre jetzt sehr blöd von mir, wenn ich diese Ausbildung nicht habe und somit mir für mein restliches Leben die Chance verbaue, Theater zu spielen. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt reichlich spät, so auf den letzten Drücker, noch dafür entschieden, noch dieses Studium zu beginnen, und bin da auch sehr froh drüber.
Also in Ihren Rollen, Ihren Filmen bisher merkt man auch so eine richtige Spielfreude an. Ich habe den Tatort schon erwähnt, da waren Sie so ein Teenager, rotzfrech, haben sozusagen dem Tatortkommissar unterstellt, Sie seien seine Tochter. Es gibt aber noch ganz andere Rollen, wo Sie gebrochene Charaktere spielen, tiefsinnige junge Frauen. Genießen Sie das so, zu wechseln und andere Rollen zu schlüpfen auch?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Spannende an dem Beruf, dass man mit jeder Rolle eine ganz neue Herausforderung hat und irgendwie eine neue Geschichte eintauchen muss und einen neuen Zugang zu einer anderen Figur bekommen muss und sich das natürlich irgendwie zu eigen machen muss, aber ja trotzdem auch einen ganz anderen Menschen darstellt. Und also ich liebe das sehr, dass ich so viele verschiedene Figuren spielen darf und dass jeder Dreh irgendwie so eine neue Herausforderung ist.
Und als sei das Studium und die vielen Rollen nicht genug, sind Sie auch noch ehrenamtlich aktiv, und zwar in einem Kinderhospiz, Sternteiler heißt das. Warum machen Sie das? Was bedeutet Ihnen dieses Engagement?
Also mit den Sternteilern bin ich jetzt schon ganz lange verbunden tatsächlich, also schon über 10 Jahre. Die haben quasi ihr Hospiz im Nachbarort gehabt, dadurch kannte man das einfach. Also das Hospiz selber steht ja in Dunhofen, und das war gerade der Nachbarort. Und wir sind damals zueinander gekommen, weil ich auf Kinotour war mit Wilde Kerle. Und ich einfach nachgefragt hatte, ob es vielleicht zufällig irgendwie Kinder, Familien gibt, die Lust hätten, da die Wilden Kerle kennenzulernen. Und da gab es dann eben auch ein paar, die dann da waren. Und daraufhin haben mich die Sternteiler gefragt, ob ich nicht Lust habe, Botschafterin zu werden. Wozu ich natürlich sofort Ja gesagt habe. Und ich muss sagen, jetzt in den letzten Jahren, ich bin wirklich wahnsinnig dankbar, ein kleiner Teil dieser Familie da zu sein und meinen Teil dazu beizutragen, indem ich eben, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, zum Beispiel eben in Interviews, über die super wichtige Arbeit der Sterntaler zu informieren und aufzuklären. Das ist ja eben meine Aufgabe als Botschafterin. Und ich habe wirklich jetzt in den Jahren so viele tolle Menschen und Familien kennenlernen dürfen. Und dadurch habe ich eben auch erfahren, wie wichtig und unersetzbar diese Arbeit ist. Also es wissen ja auch zum Beispiel viele gar nicht, dass die Sterntaler die Familien oft über Jahre hinweg betreuen und dass das wirklich ein Ort ist, wo die Familien hinkommen können und einfach eine schöne Zeit gemeinsam verbringen können, sich erholen können, natürlich auch eine sehr gute medizinische Versorgung vor Ort bekommen, aber eben in einer familiären, gemütlichen, schönen Atmosphäre, wo man gerne Zeit verbringt und wo es auch eine psychologische Betreuung gibt und einen Austausch mit anderen Familien. Mhm. Also auf jeden Fall etwas, was wirklich unersetzbar ist. Und es ist ganz wichtig, dass es die Sterntaler gibt und dass sie diese Arbeit leisten. Und wenn ich da wenigstens ein bisschen unterstützen kann, indem ich darüber erzähle, dann ist das ja großartig. Also ich bin wahnsinnig gerne bei den Sterntalern zu Gast. Das ist eine sehr positive, schöne, lebensbejahende Atmosphäre. Und natürlich ist nicht immer alles einfach und natürlich gibt es da auch traurige Momente, das ist ja völlig klar. Aber insgesamt genieße ich das wirklich immer sehr, vor Ort zu sein und ja, die Leute zu treffen. Es ist einfach wirklich schön dort.
Mhm. Frau Fautz, unsere prominenten Gäste, die haben immer einen Wunsch frei am Ende des Gesprächs, einen Musikwunsch. Und Sie haben sich von den Imagine Dragons einen Hit aus dem Jahr 2012 gewünscht. It's Time. Warum das denn?
Ja, das war ein spontaner Einfall von mir. Ich verbinde mit dem Lied meine Abi-Zeit, mein Abschluss. Das war unser Abschlusslied quasi 2014.
Das vergisst man nie.
Ja, und irgendwie, als ich gefragt wurde, war das so mein erster Gedanke, musste ich irgendwie an dieses Lied denken. Dann dachte ich, ach, dann wünsche ich mir doch das.
Super, das hören wir uns nochmal an, beamen uns zurück in die Abiturszeit von Janina Fautz. Und ich will natürlich nochmal erwähnen, am 28. April, kommenden Mittwoch, ist der Film zu sehen um 20.15 Uhr in der ARD. Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, danach auch in der Mediathek natürlich für 3 Monate zu bewundern. Und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, Frau Fautz.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.